Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Linda Noskova gewinnt den Titel in Berlin, Marie Buskova den in Nottingham, Francis Tiafoe den in Halle und Francisco Cerundolo den im Londoner Queen's Club. Es war eine ganze Menge los in dieser Woche, in der größten Vorbereitungswoche auf Wimbledon. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ich will als erstes nochmal darüber sprechen, dass unsere letzte Ausgabe, unser letzter Podcast jetzt 2 Wochen her ist. Und wir haben vor 2 Wochen darüber gesprochen. Wir werden natürlich auch gleich noch im Teil über das Halle-Turnier, natürlich auch über Alexander Zverev sprechen und so weiter. Er hat den Titel vor 2 Wochen gewonnen und wir haben erstens so viele Podcast-Downloads wie noch nie gehabt. Das ist tatsächlich die am meisten runtergeladene Folge in der Geschichte von Chip and Charge. Erstmal vielen Dank dafür. Zweitens, wir haben noch nie so viele Kommentare bekommen auf Spotify, über Instagram etc. Für diese Folge auch dafür vielen Dank. Wir haben nicht jeder Mann und jeder Frau Geschmack getroffen zu der Podcast-Folge und trotzdem vielen Dank dafür. Es ist dann doch noch immer, also ich bin nicht beleidigt oder so, wenn man mir sagt, dass ich eine falsche Meinung vertrete oder wenn man mir sagt, dass man anderer Meinung ist, das ist völlig in Ordnung. Ich bin nur froh und glücklich darüber, dass dieser Podcast erstens gehört wird und zweitens, dass Anteil daran genommen wird. Da habe ich Bock drauf, weil wir haben nicht, wie sagte mal jemand in einem HSV-Forum, wir haben sicherlich nicht die Weisheitslöffel gefressen, aber wir haben eine Meinung, die vertreten wir auch und das werden wir auch weiterhin tun. Ist ja auch unser Podcast, deswegen können wir das auch tun. Aber es wird Anteil genommen und das macht mich tatsächlich auch nach 12,5 Jahren noch sehr glücklich, weil wir über 5-6 Jahre nur für einen Bruchteil von Menschen gepodcastet haben. Und das, wie gesagt, das stellt mich zufrieden, dass wir so viel Feedback bekommen haben. Vielen Dank dafür.
Ja, und du bekommst ja im Gegensatz zu mir dann auch sehr direkt mit. Ja. Wenn wir so sagen, Andreas sitzt an den Endgeräten, während Philipp manchmal so ein bisschen durch so Wolkenkuckucksheim schwebt, das nicht so viel mit dem Internet zu tun hat. Also von daher seid nett zu Andreas, auch wenn ihr anderer Meinung seid. Und ich glaube, meistens seid ihr auch anderer Meinung mit mir. Also von daher nicht an Andreas auslassen.
Nein, das lässt das keiner an mir aus. Und es wird ja auch vorsortiert, was ich dir dann schicke. Also nein, das allermeiste Feedback ist wirklich sehr, sehr nett. Zweite Geschichte, die wir noch gerade erzählen wollen, bevor wir über den sportlichen Teil sprechen. Wir waren letzte Woche bei der About Pop in Stuttgart und wir waren in einem Panel zusammen, unter anderem mit der Ex-Profi-Spielerin Sarah Gronert. Wir waren mit Giovanna Reisinger mit im Panel und einem Kollegen noch, der für Tennismode verantwortlich ist. Und wir haben über Tennis und Popkultur gesprochen. Und Philipp, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, das hat großen, großen Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Auch schon mal schöne Grüße an alle, die hören oder da waren oder beides jetzt tun. Und ich glaube, es hat uns beiden viel Freude bereitet. Ja. Es war ja wirklich abseits des Tagesgeschäfts, hatte eigentlich gar nicht so viel mit dem zu tun, was aktuell im Tennis passiert. Von daher, es war einfach vielleicht ein zeitloserer Blick auf das Tennis und was Tennis bedeuten kann und was Tennis, wofür Tennis steht. Und ich fand, das war ein sehr anregendes und gutes Gespräch, bei dem sich alle, die beteiligt waren, hinterher sicher waren, es hätte noch 1-2 Stunden gehen können. Aber wir hatten nur 1 Stunde und haben uns trotzdem extrem gefreut, Teil der About Pop zu sein. Da waren wir, glaube ich, beide auch super positiv überrascht, wie groß das war, wie schön das organisiert war, wie das irgendwie alles so harmonisch ineinander gepasst hat. Und ich war dann am Abend auch nochmal kurz da, weil ich mein Zug erst später war und es war irrevoll, aber in einer positiven Weise irrevoll und war wirklich sehr angetan von der ganzen About Pop.
Massimo De Nizis war da noch auf dem Panel, das wollte ich jetzt noch erzählen, der mit bei dem Panel war. Und es ging, wie gesagt, um Popkultur, es ging um Susan Longlen, es ging um René Lacoste, es ging um Serena Williams und so weiter und so fort. Und es hat uns allen wirklich großen, großen Spaß gemacht. Hinterher haben wir uns alle gesagt, dass wir noch 1-2 Stunden hätten weiterreden können. Es gibt leider keinen Mitschnitt davon. Deswegen, das tut uns leid, da können wir nichts anbieten. Aber die da waren, haben hoffentlich dann auch Spaß gehabt an dieser Geschichte. So. Und damit gehen wir in das aktuelle Geschehen rein der Tenniswoche und die war auf Rasen in dieser Woche und das ist die größte Vorbereitungswoche auf Wimbledon. Letzte Woche hatten wir ja schon unter anderem den Queen's Club für die Frauen, diesmal den Queen's Club der Herren. Wir fangen jetzt heute wieder mit den Frauen an. Und da gab es 2 Turniere in Nottingham und in Berlin und natürlich müssen wir über Berlin sprechen. 8 der Top 10 Spielerinnen waren dort. Nurmela Andreeva und Iga Świątek haben gefehlt. Amanda Nisimova musste dann noch kurz vor Beginn dieses Turniers absagen. Arina Sabalenka war an 1 gesetzt, Elena Rybakina an 2, Elina Svitolina war dabei, Karolina Muchova, Diana Schneider, Jessica Pegula war dabei. Es war ein fantastisch besetztes Turnier. Am Ende gewinnt aber die an 8 gesetzte Linda Noskova dieses Turnier. Sie hat gegen Jessica Pegula in einem sehr, sehr sehenswerten Finale in 3 Sätzen gewonnen. Aber Linda Noskova ist hier durch dieses Turnier gerauscht. Wie ein heißes Messer durch die Butter. Renata Sarasua in der ersten Runde, Diane Paris in der zweiten, Paula Badosa im Viertelfinale, Alexandra Jala im Halbfinale und Jessica Pegula dann im Finale. Ich hielt Jessica Pegula für die stärkste Spielerin der Woche. Ich wurde eines Besseren belehrt. Linda Noskova hat den Titel hier hochverdient gewonnen. Und um es mit einem Spiegelredakteur über Fußball, der über Fußball schreibt, zu halten, der hat immer gesagt, warum nicht Schalke? Ich sage, warum nicht Linda Noskova in Wimbledon?
Tja, weil es wahrscheinlich noch nicht so wirklich unter Beweis gestellt hat. Wir reden ja auch nicht zum ersten Mal in den Wochen vor einem Grand-Slam-Turnier über sie. Und ehrlicherweise klappt es nicht immer. Das war zumindest die Meinung, mit der ich reingegangen bin, als ich die Recherche anfing. Und dann habe ich gesehen, gegen wen sie eigentlich letztes Jahr verloren hat. Kannst du dich noch erinnern, was ihre Niederlage in Wimbledon war?
Mm-mm.
Knappe Niederlage gegen Anisimova. Also
ja.
Das spricht dann natürlich wieder eher für sie. Mhm. Sie hat allerdings eben wirklich, trotz dessen, dass sie ja früh auf die Tour gekommen ist, früh Erfolge hatte, nicht die ganz große Erfahrung bei Grand Slam Turnieren. Da fehlt es ihr dann häufiger doch. Und sie kassiert auch teilweise ziemlich überraschende Niederlagen, hat auch schon ein paar große Siege gehabt. Damals zum Beispiel gegen Iga Świątek, als sie noch wirklich jung war. Aber das ist das Einzige, was mich zurückhalten lässt, sie jetzt wirklich in den Favoritinnenkreis aufzunehmen. Denn wenn man ihr zuschaut, dann sieht man wirklich so ein bisschen eine rechtshändige Petra Kvitova, wie sie spielt. Der erste Aufschlag ist wirklich unantastbar. Der gehört zu dem Besseren auf der Tour, ist aber auf dem Rasen einfach unglaublich gut, weil er sehr flach ist, sehr gefährlich ist. Sie kann extrem schnell auf den Winner gehen beim dritten Schlag. Also wenn der Return zurückkommt, setzt ihre Gegnerin permanent unter Druck und sie bringt natürlich so eine gewisse Gelassenheit und Ausgeglichenheit mit. Das spricht jetzt auch für jemanden, der bei größeren Turnieren durchaus was reißen könnte, und auf 1000er und 500er Level hat sie einiges geschafft, und das Einzige, was mich zurückhält, ist, dass sie eben noch nicht die großen Erfolge bei Grand Slam Turnieren hat.
Ich kaufe die Aktie jetzt inzwischen. Also ich kaufe sie vielleicht noch ein ganz kleines bisschen unter Wert, aber wir müssen natürlich auf die Auslosung nächste Woche schauen, beziehungsweise am Freitag wird die Auslosung kommen um 11 Uhr deutscher Zeit. Aber ich bin komplett überzeugt und ich möchte keine Stereotypen bemühen, aber Barbora Krejcikova hat Wimbledon vor ein paar Jahren gewonnen, Markéta Vondrousova hat vor ein paar Jahren gewonnen, Nicola Batumkova hat hier fantastisches Tennis gespielt in dieser Woche, Linda Noskova hat dieses Turnier gewonnen und ich sehe, Karolina Muchova ist eine sehr, sehr talentierte Spielerin und die mit dem Rasen auch wunderbar klarkommt. Ich sehe hier überhaupt keinen Grund, warum nicht dieses Jahr wieder eine Tschechin gewinnen soll, und es scheint der Belag tatsächlich für die variablen Spielerinnen zu sein und im Fall von Noskova, die dann auch noch die entsprechende Power haben. Weil bei Barbora Krejcikova und Markéta Vondrousova ging es immer über die Variabilität. Bei Linda Noskova geht es vor allen Dingen dann auch über die Power.
Muchova ehrlicherweise auch. Also Muchova ist natürlich eine Top-10-Spielerin, hat jetzt aber zum Beispiel auf der Rückhand nicht die Power von anderen Spielerinnen. Mhm. Und das, macht sie dann halt schon wirklich eher Kvitova ähnlicher, auch wenn Kvitova allein als Linkshänderin eine andere Vorhand hat und es bei Noskova wirklich einfach dieses extrem flache Spiel ist, was wir häufig auf der WTA-Tour schon als ein erfolgreiches gesehen haben, vielleicht dann wirklich damals angefangen mit Davenport. Also daran erinnert mich das auch manchmal. Und ich glaube, keiner wäre jetzt überrascht, wenn wir jetzt in 3 Wochen sagen würden, sie hat Wimbledon gewonnen. Also da glaube ich, wären wir alle nicht überrascht. Es hängt schon, denke ich, ein bisschen von der Auslosung ab, wobei ich kein richtiges Gefühl dafür habe, über wen sie dort stolpern könnte. Vielleicht zieht sie ja wirklich durch. Die Frage ist halt, könnte sie richtig große Namen in großen Matches besiegen? Würde sie Sabalenka, Świątek besiegen können, Rybakina besiegen können, wenn es wirklich drauf ankommt? Ich weiß es einfach nicht. Sie hat schon mal geschafft, aber das sind halt die Sachen, die findet man erst raus, wenn so jemand es dann wirklich weit in Grand Slam Turnieren schafft.
Ich finde halt, Wimbledon ist dieses Jahr ein extrem offenes Turnier und wir haben es ja durch die Siegerinnen der letzten Jahre dann auch gesehen. Iga Świątek zähle ich dazu, auch wenn die eine Top-5-Spielerin ist und wenn die lange Jahre Nummer 1 der Weltrangliste war, auch die zähle ich dazu in einem Bereich, dass dieses Turnier extrem offen ist. Und da sehe ich halt keinen Grund, warum Linda Noskova das nicht in diesem Jahr auch gewinnen soll. Und wenn man sagt, ja, kann sie Sabalenka, kann sie Świątek schlagen, kann sie vielleicht Anisimova schlagen, dann auch Madison Keys zum Beispiel auch, dann kann man natürlich dann auch sagen, ja, die müssen dann auch erstmal so weit kommen. Und das macht, glaube ich, dieses Jahr dann auch so ein bisschen das Turnier dann aus in Wimbledon.
Ja, ich meine, es war ja so, dass die WTA-Tour jetzt in den letzten 2 Jahren sehr von oben her gestaltet worden ist, von 4, 5 Spielerinnen, die alles gewonnen haben. Und jetzt André war dahin aufgerückt und war ja zumindest auf der Tour auch schon häufig dran. Wir haben schon länger keine richtige Überraschungssiegerin mehr gehabt, hatten jetzt natürlich eine sensationelle Finalistin in Paris mit Chalinska. Ich würde vermuten, dass es am Ende jemand gewinnen wird, mit dem wir vorher rechnen. Und du hast zum Beispiel Keys angesprochen, die hat eine wirklich gute Woche hier gehabt. Vielleicht ist es aber auch am Ende das erste Mal das Turnier von Pegula. Die glaube ich, können wir jetzt uns auch nochmal genauer angucken, weil das war natürlich schon beeindruckend, was sie hier in Berlin geschafft hat. Und sie war in Wimbledon noch nie übers Viertelfinale hinaus, hat auch gar nicht, ich hatte die Statistik bei The Athletic gelesen, hat noch nicht mal eine Top-40-Spielerin gespielt in Wimbledon. Von daher, trotz aller Erfolge, da auch noch nicht den Durchbruch geschafft. Aber ich würde sagen, bei ihr ist es vermutlich genauso wahrscheinlich wie bei Noskova, dass sie am Ende den Titel holt.
Jessica Pegula ist hier ins Finale gekommen und hat hier beeindruckende Siege hingelegt. Gegen Katerina Siniakova 6-2, 6-4, das muss man ihr zutrauen, beziehungsweise das muss sie gewinnen. Dann aber gegen Madison Keys 2 Tiebreaks, 7-6, 7-6, extrem nervenstark gespielt. Es war ein bisschen wild, das Match, aber insgesamt war es ein Match auf sehr hohem Niveau und Pegula hat am Ende die stabilere Spielerin gegeben. Madison Keys ist dann die für die ganz großen Punkte zwischendurch, aber das Grundniveau von Pegula, was halt ein etwas höheres ist als das von Keys, das hat sie durchgebracht. Dann dieses Match gegen Arina Sabalenka. Sie führte 6-4, 6-6 und 3-1 im Tiebreak, verliert nach einer Regenpause, nach einer längeren Regenpause den Tiebreak noch mit 4-7 und dann gewinnt sie den dritten Satz 6-0. Wurde hinterher von Heinz Günthert gefragt, ob das perfekte Tennis war und dann sagte sie in ihrer typischen Understatement-Art, ja, das war schon sehr gut und sie war jetzt in diesem Finale, war für mich die Favoritin. Ja, und ich wiederhole mich da und ich rede mir den Mund fusselig, aber die hat inzwischen ein Grundniveau. Sie hat keine Aussetzer. Sie hatte den Aussetzer jetzt bei den French Open gegen Kimberly Burrell in der ersten Runde, aber ansonsten hat die eine unglaublich konstante Saison gespielt und die ist für mich auch ganz klar auf dem Zettel und ich glaube, ich empfände es als Ungerechtigkeit, wenn sie in 3-4 Jahren ihre Karriere beendet und das ohne Grand Slam Titel.
Ja, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber sie ist zumindest nah dran. Eine Einschränkung hier in Berlin würde ich machen und andere Sachen, um das zu unterstützen, was du gesagt hast. Erstmal, ihr Spiel passt natürlich in der Theorie sehr gut zum Rasen. Sie ist einfach wirklich gut darin zu antizipieren. Sie nutzt die Geschwindigkeit der Gegnerinnen oder die Geschwindigkeit des Balles. Sie kann fantastisch kontern. Sie hat aber mittlerweile genug Offensivspiel. Der Aufschlag ist stark genug. Allerdings, das muss man sagen, jetzt in den entscheidenden Matches vom Viertel- und Halbfinale hat sie 19, ich glaube auch da die Runde von 19 von 22 Breakbällen abgewehrt. Mhm. Das klappt normalerweise nicht. Das spricht dafür, dass man jetzt irgendwie so eine goldene Phase hat. Und das hat dann im Finale entsprechend auch nicht geklappt. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, was unterstreicht, was hier passieren muss. Und zwar muss sie auf dem absolut höchsten Niveau spielen, um Wimbledon zu gewinnen. Sie kann sie alle besiegen, aber ich glaube, sie kann es nicht mit einer Gutleistung oder einer Gut-Plus-Leistung, sondern da muss das sehr gut rausgeholt werden. Und wenn ihr das gelingt, kann sie alle schlagen. Aber es ist nicht so, dass ihr das durchgehend gelingt, sonst hättet ihr auch schon einen.
Prinzipiell ist das ja steht das ja für alle, dass die ihre besten Leistungen bringen müssen, um mal in Wimbledon zu gewinnen. Wir haben es letztes Jahr Iga Świątek gesehen, die einfach ab Achtelfinale ein Tennis eine Liga über allen anderen Spielerinnen gespielt hat. Und sie hat im ersten Satz gegen Arina Sabalenka hat sie 90% ihrer Punkte nach dem zweiten Aufschlag gewonnen. Das fand ich überragend. Das hat sich ein bisschen nivelliert im Laufe der Zeit, aber im dritten Satz auch wieder dann. Ich empfand ihren Aufschlag extrem stark in den Tagen von Berlin. Vor allen Dingen, das sind keine 190 km/h, mit denen sie aufschlägt, sondern 175, zwischendurch auch 149. Aber wie, mit welcher Perfektion sie ihre Spots trifft, dann von der Vorteilsseite nach außen, von der Einstattseite durch die Mitte. Das ist überragend.
Ja, und ich meine, der vielleicht beste Sieg der Woche war der gegen Kies. Muss man auch sagen, Kies hat auf hohem Niveau gespielt und hat sich auch einiges mehr an Breakbällen erspielt als Pegula. Aber Pegula hat auch da sehr effektiv abgewehrt, hat 2 von 3 Break-Chancen genutzt und hat das ja am Ende 7-6, 7-6 gewonnen. Und das ist die Art von Gegnerin, die ja häufig auf dem Rasen nicht liegt, weil dann doch zu viel Power drin ist. Und es gibt eine Art und Weise, um durch Pegula durchzuschlagen an der Grundlinie. Und da hat man es gesehen. Sie hat sich rausgewunden. Und gegen Sabalenka sieht sie natürlich in den letzten 12 Monaten sowieso ziemlich gut aus. Und ja, auch sie wird wahrscheinlich so ein bisschen wie alle Richtung Auslosung schielen. Es gibt jetzt nicht so die eine Spielerin, wo ich denke, na, das könnte ihr nicht gelingen. Trotzdem weiß ich nicht, ob sie 2 oder 3 hintereinander spielen will, die sie schlagen können. Das weiß ich nicht, ob sie das Niveau halten kann.
Übrigens Shoutout an die Auslosung in Wimbledon. Da werden immer noch Nummern aus einem Säckchen gezogen und dann den Spielern zugeordnet und Spielerinnen zugeordnet. Das ist die herkömmliche Art und Weise. Die ist No-Nonsense und das ist die beste Art und Weise. Es ist erhöhter Spannungsmoment. Aber wir werden am Freitag über die Auslosung sprechen. Also Jessica Pegula hier im Finale verlor gegen Linda Noskova, hat aber ihren besten Sieg gegen Madison Keys geholt und den zweitbesten bzw. ihren co-besten Sieg gegen Arina Sabalenka. Die stand hier im Halbfinale. Und dass sie das Halbfinale erreicht hat, glich schon einem Wunder, weil sie gegen Nicola Batumkova im Viertelfinale 2-6 und 0-4 zurücklag und dann noch mit 7-6 und 6-4 gewonnen hat, nach größter Gegenwert von Nicola Batumkova. Sie hat in der ersten Runde Ekaterina Alexandrova geschlagen, dann dieses Match gegen Batumkova und dann verlor sie gegen Jessica Pegula 0-6 im dritten Satz. Und das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass eine Spielerin, die Nummer 1 der Weltrangliste ist, 2 Turniere hintereinander einen Satz 0-6 verloren hat. Das ist Arina Sabalenka jetzt passiert und ich empfand diese Leistung in dieser Woche als nicht Wimbledon-Siegerinnen reif.
Ja, sie wackelt jetzt ja auch schon doch ein paar Wochen. Also jetzt müssen wir es sagen. Sie hat in Madrid, in Rom, in Paris und jetzt hier Niederlagen gehabt, die nicht zu der Form der vorherigen 2 Jahre passen. Und in 3 der 4 Matches, auch gegen Baptiste, meine ich, hat sie einen Satz 0-6 verloren. 3 der 4 Niederlagen hat sie einen Satz dann mit 0-6 abgegeben.
Und nee, hat sie gegen Baptiste nicht, gegen Svitolina. Quatsch, gegen Diana Schneider, Entschuldigung.
Okay. Und was man hier dann auch sagen muss, und das ist im Moment aus meiner Sicht ihr größtes Problem, und zwar eben so lange kein Problem, wie viele Breakbälle sie hier zugelassen hat. Sie hat gegen Pegula und Batumkova 33 Breakbälle zugelassen in 2 Matches auf dem Rasen. Es war jetzt in dieser Woche extrem warm, das heißt, das macht den Rasen langsamer, das gibt den Return-Spielern und Spielerinnen die Chance, sich mehr Breakbälle zu erspielen. Das sehen wir sogar gleich im Queen's Club, wenn wir über den sprechen. Aber 33 ist sehr viel und sie hat sich selber nur 15 erspielt. Und das ist eine wirklich große Diskrepanz und das haben wir sicherlich schon lange nicht mehr bei Sabalenka gesehen. Und sie ist ein bisschen aus der Form rausgefallen und es hat spielerische Aspekte. Man hat hier gesehen, sie hatte Probleme hinter dem zweiten Aufschlag und der ist dann auch eingeknickt, zum Beispiel gegen Schneider. Sie hat mentale Probleme und sie hat jetzt in Wimbledon auch noch nicht so große Erfolge wie bei den anderen 3 Grand-Slam-Turnieren. Und auch da aus demselben The Athletic-Artikel rausgefischt, bisher nur die Bilanz von 1-4 gegen Top-10-Spielerinnen in Wimbledon. Das ist schwach. Und das fühlt sich für mich auch immer wie das Grand-Slam-Turnier an, wo es am längsten dauern wird, bis sie das gewinnt. Also sie kann es natürlich gewinnen, aber auch hier halte ich sie jetzt nicht für die erste Favoritin. Wüsste jetzt aber auch nicht, wen ich da direkt nennen würde.
Sie wäre auch letztes Jahr beinahe Laura Siegemund zum Opfer gefallen in Wimbledon. Also das war auch nicht.
Und ist dann einer bis dahin immer noch relativ unerfahrenen Amanda Anisimova zum Opfer gefallen.
Also genau.
Da kann es auch passieren wieder.
Ja, absolut. Also Arina Sabalenka ist im Moment nicht in der Form und ich habe es auch noch jetzt nochmal nachgeguckt. Sie hat in Berlin hat sie gegen Alexandrova überzeugend gespielt, aber gegen Batumkova und gegen Jessica Pegula nur 64% der Punkte nach dem ersten Aufschlag gemacht. Und das ist für eine Spielerin, die so einen Aufschlag hat wie Arina Sabalenka, einfach nicht genug. Wenn man in ihre besseren Zeiten zurückschaut, hat sie immer bei 75-80% der Punkte nach dem ersten Aufschlag. Und das ist für sie einfach dann auch Brot- und Buttergeschäft. Und da bin ich dann auch noch nicht so ganz überzeugt, beziehungsweise muss man sagen, das ist momentan eine Entwicklung, die man beobachten muss.
Ja, und wir wissen, dass die Setzliste auch nach hinten raus durchaus schwierig ist. Also gute Chance zum Beispiel, dass sie in der dritten Runde auf eine Emma Raducanu trifft. Gegen die hatte sie im letzten Jahr 2 sehr enge Partien. Da weiß ich nicht, ob ich jetzt sie so klar vorne sehen würde. Also wir müssen auch hier die Auslosung abwarten, aber Im Moment fühlt es sich relativ offen an, weil Sabalenka die Favoritin-Position nicht so klar einnehmen kann, wie man es annehmen würde.
Über zwei Spielerinnen müssen wir auf jeden Fall noch sprechen. Das ist da, die eine ist die, die gegen Aryna Sabalenka im Viertelfinale verloren hat. Nicola Batumkova. Die ist hier durchgegangen, erst in der ersten Runde. Die hatte eine Wildcard bekommen. In der ersten Runde, und das ist eine Wildcard, die mal so richtig gut vergeben worden ist, Chapeau. Erste Runde gegen Diana Schneider gewonnen, 6-2, 6-7, 6-3. Zweite Runde Elise Mertens auf dem Platz 1. Aber sowas von aus den Schuhen gespielt, 6-1, 6-4. Und Elise Mertens ist nun wirklich keine Spielerin, die den Rasen hasst oder ablehnt. Dann hat sie gegen Aryna Sabalenka dieses Match gehabt, wo sie 6-2, 4-0 geführt hat. Und das auf eine atemberaubend variable Art und Weise. Und wie sie anderthalb Sätze lang Sabalenka vorgeführt hat mit einem erstmal exzellenten Aufschlag, zweitens, dass sie Sabalenka immer wieder auf dem falschen Fuß erwischt hat und vor allen Dingen ihr immer wieder verschiedene Aufgaben gestellt hat, fand ich extrem beeindruckend. Wir haben sie das erste Mal bei den Australian Open in diesem Jahr gesehen. Sie ist erst 20 Jahre alt und auch da muss ich dann nochmal sagen, keine Stereotypen bemühen, aber auch sie spielt wie Barbora Krejcikova und wie Markita Vondrousova unglaublich variables Tennis.
Ja, und das ist natürlich einer der Erfolge auf Wimbledon. Und wenn man sich bei Damen wie bei Herren umschaut und diejenigen sieht, die vielleicht nicht ganz so große Erfolge haben aus der Weltspitze, dann ist einer der Faktoren häufig, dass es ein bisschen an der Variabilität fehlt. Und sie ist, ich würde sagen, echt ziemlich athletisch. Sie hat ein flaches Spiel, aber sie hat eben auch das variable Spiel. Und das heißt, sie hat sowohl das Ballgefühl am Netz, aber hat auch gute Stopbälle. Und ich kann mir vorstellen, dass es noch ein, zwei Jahre dauern wird, bis sich das Spiel vollkommen entfaltet hat und sie dann auch aufschließen kann zur Weltspitze. Aber es gibt eben Wochen, wo man das schon sehen kann. Und in Wimbledon, denke ich, werden die meisten jetzt zum Beispiel nicht auf sie treffen wollen.
Nee, das glaube ich auch. Also Batumkova, sie wird aber wahrscheinlich gesetzt sein, muss jetzt mal gerade nachgucken. Ich habe es nachgeguckt, ich meine, sie ist schon gesetzt in Wimbledon. Nee, Batumkova ist 46. der Weltring. Also die kann in der ersten Runde ein Stolperstein für die ganz Großen werden. Und ich glaube wirklich, dass da einige sagen, nee, die muss ich nicht unbedingt haben in meinem Draw. Und über Alexandra Ayala möchte ich gerne noch sprechen. Ich habe bei Sky rumgetönt, Alexandra Ayala gewinnt das Turnier hier, nachdem sie in der ersten Runde gegen Donna Vekic 7-5, 6-4 gewonnen hat. Vekic, die ja gerade in Queens, im Queens Club gewonnen hatte. Dann gegen Elena Rybakina 7-5, 6-4. Dann gegen Elina Svitolina auf atemberaubende Art und Weise 6-3, 6-4 gewonnen hat. Verlor sie dann aber relativ chancenlos gegen Lina Noskova 2-6, 4-6. Und ich finde trotzdem, dass Ayala ein fast perfektes Spiel hat, auch für den Rasen. Sie spielt meiner Meinung nach ähnlich wie Leila Fernandes. Dieses direkt an der Grundlinie stehen, links dahinterin ist sie dann auch noch, spielt sehr, sehr offensiv und kann von jedem Platz des oder von jedem Punkt des Platzes aus Winner schlagen. Ich glaube auch, dass sie sehr, sehr gefährlich werden kann in Wimbledon. Vielleicht fehlt ihr Power.
Ja, und der zweite Aufschlag. Also der ist nach wie vor ein Problem, aber sie hat eine sehr gute Rasensaison gespielt. Sie hatte ja auch noch das 125er in Birmingham gewonnen. Also das war auch schon gut besetzt und dann jetzt eben hier ins Halbfinale gekommen. Du hast den Aufschlag angesprochen. Sie hat natürlich nicht so lange Schlagbewegungen. Das hilft dann auf dem Rasen häufig sehr, weil die Zeit eben nicht so da ist. Das hilft auch beim Return. Das hilft ihr dann den Ball auch ein bisschen schneller zu machen. Die Geschwindigkeit eben auch der Gegnerinnen zu nutzen. Sie hat einen guten Slice drin, sowohl in ihren regulären Schlägen als auch im Aufschlag. Und sie hat halt, und das ist am Ende häufig der entscheidende Faktor, eine wirklich hervorragende Beinarbeit. Und das sind häufig zwar nicht diejenigen, die dann unbedingt Wimbledon gewinnen, aber die dann jedes Jahr überraschend weit kommen, weil sie vielleicht auf anderen Belegen nicht die Power haben, das dann aber wirklich mit einer exzellenten Beinarbeit ausgleichen können. Und da fällt sie total drunter. Und ich würde jetzt auch annehmen, dass sie einigermaßen weit in Wimbledon kommen kann. Sie dürfte aber jetzt schon in dem Bracket drin sein, im gesetzten Bracket, ne, wo sie dann relativ früh schon auf eine Spitzenspielerin treffen würde. Ich weiß zwar nicht, ob sie eine Sabalenka besiegen kann.
Sie ist im Moment an 30 in der Weltrangliste.
Genau, und das heißt, sie wird in den ersten Runden schon wahrscheinlich auf Sabalenka, auf Swiatek, auf Goff, klar. Das wäre ein weites Tor. Oder glaube ich dann auf Andreeva treffen. Nee, Andreeva ist noch nicht so oben, Rybakina. Möglichkeiten gibt's, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann eben an jemand, der doch um einiges mehr Power hat, zerschellt. Das haben wir hier eben auch gesehen. Noskova hat ein flaches Spiel, konnte das flache Spiel von ihr nutzen und beendet dann die Ballwechsel. Und das ist das Problem von ihr.
Ersetze Goff durch Pegula. Goff wird an 7 gesetzt sein.
Ah, stimmt, hat die French Open Punkte verloren.
Genau. Das Turnier insgesamt fand ich super. Das Finale wurde um mehrere Stunden verschoben, weil ein Unwetter über Berlin herrschte und danach war irgendein Stromkabel ins Wasser gefallen. Da mussten die Zuschauerinnen und Zuschauer evakuiert werden. Ansonsten, trotzdem war es ein wirklich, wirklich tolles Turnier. Ich habe das sehr genossen in dieser Woche, das zu gucken. Apropos tschechische Tennisspielerinnen, damit können wir auf Nottingham zu sprechen kommen. Das Turnier hat nämlich Marie Buskova gewonnen. Die hat unter anderem Karolina Pliskova im Halbfinale besiegt und dann im Finale Emma Navarro 7-6, 4-6, 6-2. Es war eine Traumwoche für Buskova, die mit Teresa Valentova, Hanna Klugman, Tatjana Maria, Pliskova und Emma Navarro Spielerinnen besiegt hat, die nicht das alleroberste Regal sind, aber die auf Rasen sehr gerne unter anderem spielen. Maria kann man das nachsagen, Pliskova kann man das nachsagen und auch Emma Navarro wird mit dem Rasen durchaus warm werden. Das war eine Traumwoche für Marie Buskova.
Ja, stand ja auch schon mal im Viertelfinale von Wimbledon, schon ein paar Jahre her, aber hat die Fähigkeiten. Und eine Zahl, auf die man so ein bisschen achten kann, wenn man sich für Statistiken interessiert, was passiert hinter dem zweiten Aufschlag auf Rasen? Das ist häufig ein sehr guter Indikator für Spieler und Spielerinnen, die zwar nicht über das Serve dominieren, aber sehr gut auf dem Rasen spielen können. Tommy Paul ist zum Beispiel auch so jemand. Und eben
Francisco Cerundolo.
Ja, und das ist halt einfach diese Fähigkeit, richtig gut zum Ball zu stehen, was halt auf dem Rasen häufig schwieriger ist als auf den anderen Belegen. Und Bälle einfach gut und flach und tief verteilen zu können. Und das kann Buskova. Und Buskova fehlt natürlich die Power, um ganz oben mitzuhalten. Deswegen ist sie jetzt wahrscheinlich auch schon wieder so an dem angekommen, was möglich ist, nämlich knapp an den Top 20. Also für mehr reicht es wahrscheinlich nicht. Aber sie hat sich natürlich sowieso eine super Karriere jetzt schon zusammengezimmert. Und wie gesagt, Viertelfinale in Wimbledon, wenn da mal so ein bisschen eine Öffnung in der Auslosung ist, dann wird sie die, glaube ich, für sich nutzen können.
Ich glaube es auch. Marie Buskova ist eine der talentierteren Spielerinnen auf der Tour und auch eine der überseheneren Spielerinnen auf der Tour. Und dass sie jetzt hier so eine Woche hatte, das gönne ich ihr sehr, weil das ist ein absolut attraktives Spiel, was sie spielt. Und das darf ruhig einem größeren Publikum vorgeführt werden. Sie wird auch gesetzt sein in Wimbledon jetzt nächste Woche. Sie ist jetzt schon unter den Top 25 der Weltrangliste.
Naja.
Sie
hat ja, ganz kurz, wenn man jetzt auch kurz drüber nachdenkt. Also eigentlich könnten wir hier drei Gruppen für Wimbledon bei den Damen aufmachen. Wir könnten die Tschechin, die Amerikanerin und den Rest aufmachen. Wer gewinnt's?
Ja.
Ich kann mir vorstellen, alle drei Gruppen haben eine ungefähr ähnlich große Chance.
Was ich nur möchte, ist, dass eine deutsche Spielerin ins Viertelfinale wieder kommt, wie Tatjana Maria oder Laura Siegemann, dass der Bildkollege nicht vorher zur Tour de France abdampfen kann. Das spuckt ihm jedes Jahr eine Spielerin, die nicht Alexander Zverev heißt, in die Suppe. Und das finde ich immer sehr, sehr amüsant, dass er dann auch immer da bleiben muss und nicht zur Tour de France kann. Naja, das sind die kleinen persönlichen
Aber es wird wahrscheinlich eine der Älteren sein. Wir können natürlich ganz kurz erwähnen, Eva Lys hat in Berlin gespielt, hat auch einen guten Sieg gehabt. Dann ging Svitolina 15% hinterm zweiten Aufschlag gewonnen. Ja. Das ist ein großes Problem auf Rasen. Ich glaube, der Rasen ist im Moment noch nicht ihrs. Aber ich würde nicht selbiges behaupten für Maria und für Siegemund.
Wie gesagt, das ist die kleine Freude, die man so am Rande hat. Wir müssen über Emma Navarro sprechen. Emma Navarro hat hier das Finale erreicht. Sie hat vor den French Open in Straßburg gewonnen. Und ich habe selten so viele Anfragen über eine Spielerin nicht aus Deutschland bekommen wie zu Emma Navarro vor dem Turnier in Paris. Und es geht dann auch um ihr äußeres Erscheinungsbild. Sie sieht nicht mehr so aus wie vor anderthalb Jahren, als sie in der Weltspitze war. Und sie hat an Gewicht zugenommen. Und ich bin von ganz vielen Leuten gefragt worden, was ist es denn? Und dann gab es tatsächlich ein paar Rätsel rundherum. Und sie hat bei den French Open, hat sie in der Pressekonferenz darüber gesprochen. Sie hat gesagt, sie habe mentale Probleme und auch körperliche Probleme, gab vor allen Dingen gesundheitliche Probleme in den letzten anderthalb Jahren. Und sie sei allerdings jetzt wieder in einem besseren Spot. Sie fühle sich körperlich und mental wieder bereit, auf der Tour dabei zu sein. Sie hat darüber gesprochen, über die großen mentalen Schwierigkeiten und die Schwierigkeiten, die es gibt, wenn man auf der Tour unterwegs ist. Und das ist nicht alles nur Pommes und Disco. Das ist alles, es ist ein sehr, sehr einsamer Beruf, auch für die Topspielerinnen und Topspieler. Und darüber hat sie gesprochen. Sie hat sich ein Vierteljahr rausgenommen aus dem Tennis, hat gesagt, sie war einfach mal wieder eine normale junge Frau in ihrer Heimat. und fühle sich jetzt wieder besser. Und die Ergebnisse lassen tatsächlich aufhorchen, weil dieser Sieg in Straßburg, das war ein 500er-Turnier, jetzt hier in Nottingham das Finale erreicht mit Siegen über die größte Rasenspezialistin, die wir noch haben im Tennis, über Viktoria Golubic, vorher Jessica Buzas-Manero und Julia Starodubtseva und in der ersten Runde Anna Bonda. Sie hat sich durchgekämpft, sie hat sich durchgebessen. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt in den nächsten Monaten weitergeht. Wünsche ihr aber erstmal nur das Allerbeste, dass es gesundheitlich und mental wieder aufwärts geht.
Ja, und ich meine, sie war ja auch diejenige, die hier den damals noch großen Überraschungssieg gegen Coco Gauff geschafft hat in Wimbledon und dann hier das Viertelfinale erreicht hat. Und ich würde sagen, ihr Spiel ist eigentlich relativ ideal gemacht für den Rasen. Also sie ist eine Konterspielerin, die einfach auch die Geschwindigkeit zu nutzen weiß und die ein relativ flaches Spiel hat, die sich effizient bewegt. Sie ist jetzt eben nicht eine mit der fantastischen Beinarbeit wie Coco Gauff oder so, aber eben eine, die einfach effizient sich bewegt, effizient spielt und die Gegnerin permanent unter Druck setzt. Und wenn man hier sieht, hat sie alleine vor dem Finale 54 Breakbälle erspielt. Wie gesagt, diese Woche war sehr heiß, das macht einen Unterschied. Das klappt normalerweise in Wimbledon nicht, wenn es da dann, weiß ich, 20 Grad sind. Aber es spricht natürlich dafür, dass sie das Spiel, um ihren Return aufzubauen, weiß. Und das wird sie eben auch in Wimbledon gefährlich machen. Erste oder zweite Reihe an Favoritin ist sie nicht. Trotzdem wäre auch das keine Überraschung, wenn sie relativ weit käme.
Emma Navarro also hier im Finale. Eine andere Spielerin, die wir vielleicht auch, der ein oder die andere auch vergessen hat in den letzten Jahren, das war Karolina Pliskova. Karolina Pliskova hatte sich bei den US Open 2024 alle Bänder gerissen, die man sich reißen kann. Sie hatte selber gesagt, ihr Bein wurde nur noch von den Knochen zusammengehalten. Und sie musste nach zwei Operationen, die erste Operation sofort nach der Verletzung, eine weitere Operation ein halbes Jahr später, weil sie eine Infektion in der Wunde hatte, musste sie erst wieder zu laufen lernen. Und sie hat sich tatsächlich von null auf wieder zurückgespielt. Und sie ist 34 Jahre alt und es wäre für sie ein leichtes gewesen zu sagen, okay Leute, ich habe keine Lust mehr, das tue ich mir nicht mehr an. Aber sie hat sich wieder zurückgekämpft und sie steht wieder in den Top 100 der Weltrangliste und hat hier das Halbfinale erreicht, hat gewonnen gegen Sarah Bailek, gegen Katie McNally, gegen Talia Gibson. Das sind drei ganz, ganz talentierte Spielerinnen. Verlor dann gegen Marie Buskova relativ klar. Marie Buskova hat hinterher gesagt, ja, absolute Legende, wir haben so häufig gegeneinander gespielt, ich habe nur den größten Respekt vor ihr. Ist schön, dass Karolina Pliskova wieder zurück ist. Das war immer eine Spielerin, die naja, eher von der nüchternen Art war und auch ihr Spiel von der nüchterneren Art, aber sie war schon mal die Nummer 1 der Weltrangliste, sie war in Grand Slam Finals, also ist eine große Karriere, die auch Karolina Pliskova hat.
Ja, wird ja wahrscheinlich in Deutschland auch immer mit Cover assoziiert werden.
Ja, 2016 die US Open Finale.
Genau, und einfach zu einer ähnlichen Zeit ähnlich erfolgreich gewesen, auch wenn Cover diejenige war, die dann die Grand Slams gewonnen hat. Und Pliskova wirklich generell in diesem Jahr ein beeindruckendes Comeback. Spielt nicht mehr so regelmäßig, aber bei den Turnieren, die sie spielt, holt sie die Siege, die sie holen sollte. Man sieht, die Beinarbeit ist mit dem Alter nicht besser geworden, aber die Schläge sind immer noch sehr
gefährlich. Sie ist aber auch 1,85 groß.
Ja, aber es gibt Leute, die schweben auch mit 1,85.
Ja, ich weiß.
Sie gehört nicht dazu.
Hat sie nie getan.
Ne, aber sie hat natürlich sehr lange Arme und weiß sich noch im letzten Moment zum Ball hinzubewegen. Und also ich glaube nicht, dass sie uns jetzt hier den Goran Ivanišević gibt und auch nochmal Wimbledon auf die alten Tage gewinnt. Das glaube ich nicht. Aber wahrscheinlich auch nicht diejenige, gegen die viele, gerade junge Spielerinnen, hier antreten wollen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ein Wort noch zu Tatjana Maria. Die hat hier das Viertelfinale erreicht. Hatte gegen Janice Chen in der ersten Runde gewonnen, dann gegen Diana Jastremska, beide ganz, ganz klar besiegt. Dann hat sie gegen Marie Buskova verloren, 5-7, 0-6. Ich glaube nicht, dass es nochmal für ein Viertelfinale oder ein Halbfinale reichen wird für Tatjana Maria. Sie hatte ihren großen Erfolg 2022. Letztes Jahr ist sie so ein bisschen in der Hitze von Wimbledon an Tag 1 eingegangen. Da war sie ja Queens-Siegerin geworden letztes Jahr und dann in der ersten Runde von Wimbledon bei 35 Grad ist sie ein bisschen eingegangen. Aber sie spielt nochmal wieder eine grundsolide Rasenplatzsaison und sie ist im Moment aus den Top 100 raus. Ich hoffe, dass sie bald wieder reinkommt. 112 im Moment der Weltrangliste, weil die 500 Punkte aus Queens weg sind.
Genau, also wahrscheinlich 2-3 Siege in Wimbledon würden nicht schaden. Ich gehe dann davon aus, dass sie danach in Newport spielen würde, was ja hoffentlich immer noch als Challenger in diesem Jahr stattfindet. Ich habe nicht geguckt, aber dürfte weiterhin der Fall sein. Da hat sie in der Vergangenheit auch schon viele Erfolge gehabt, aber davon hängt sie natürlich ehrlicherweise auch ein bisschen ab von den Rasenresultaten. Und sie hat sich im Queen's Club teuer verkauft. Da hatte sie ja das Pech, dass sie trotz dessen, dass sie Titelverteidigerin war, keine Wildcard erhalten hatte und dann trotzdem sich gut verkauft hat. Hier auch Buskova hatte schon relativ klar im ersten Satz geführt. Da ist Maria dann nochmal rangekommen, im zweiten dann eher wenig Chancen gehabt. Sie bräuchte wahrscheinlich perfekte Bedingungen, um den von dir angesprochenen Lauf nochmal möglich zu machen. Ich glaube auch nicht, dass der passieren wird. Und trotzdem rückt sie ja jedes Jahr näher an ihr Ziel heran, noch mit ihrer Tochter auf der Tour zu spielen. Also wenn sie noch vielleicht 3 Jahre durchhält oder so, könnte das ja im Bereich des Möglichen sein.
Das Schlimmste für Podcaster, wir sind jetzt mit dem Thema bei den Frauen mit Nottingham und Berlin durch. Das Schlimmste für Podcaster oder Menschen, die über etwas berichten, ist, wenn Breaking News passieren, nachdem sie etwas abgeschickt haben, nachdem sie gepodcastet haben. Ich habe das bei meinem Baseball-Podcast immer, wenn wir podcasten, 2 Stunden später passiert irgendwas Legendäres. Jetzt können wir tatsächlich mal sagen, es passiert während des Podcasts. Während der Podcast-Aufnahme können wir Breaking News verkünden.
Ich weiß es noch nicht offensichtlich.
Philipp weiß es offensichtlich noch nicht. Es gab noch eine Wildcard für das Fraueneinzel in Wimbledon.
Dann weiß er es doch.
Dann weiß er es jetzt doch. Serena Williams hat diese Wildcard bekommen. Gerade eben die Nachricht gekommen. Es war so ein bisschen, also ich habe schon verdächtigt, weil es war noch diese eine Wildcard offen für die Frauen, dass die für Serena Williams zurückgehalten wird. Serena Williams wird im Einzel wieder zurückkehren in Wimbledon. Das ist eine Breaking News, das ist die größte Geschichte, die wir haben im Tennis Richtung Wimbledon jetzt.
Ja, es hieß ja auch, dass sie jetzt schon seit ein paar Tagen in Wimbledon ist. Also es ging wahrscheinlich darum, A, so ein bisschen die Bedingungen auszutesten, B, zu gucken, wie fühlt sie sich, und C, stand dann, denke ich, die Frage im Raum, müsste die Wildcard noch an jemanden gehen, der sonst in der Quali drin ist? Und Quali dürfte morgen in Wimbledon ausgelost werden bei den Damen, Herren manchmal so.
Genau, Herren ist schon heute, Damen mit morgen. Mhm.
Genau, so, und deswegen war das so ein bisschen die Deadline. Überrascht sind wir alle nicht. Sie hatte ihr Comeback gegeben mit Victoria Mboko im Queen's Club, hatten auch ein Match gewonnen, dann haben wir sie jetzt in Berlin gesehen. Was können wir feststellen? Surf gehört immer noch zu den Besten auf der Welt. Sie bewegt sich gut, aber ist natürlich athletisch, kann sie nicht mehr mithalten mit den Mid-20ern. Und trotzdem wird sie jetzt, ja, für ganz Wimbledon die größte Geschichte wahrscheinlich sein in den ersten paar Tagen. Und es wird unglaublich interessant, gegen wen sie spielt. Rasen ist wahrscheinlich der einzige Belag, auf dem sie realistisch noch eine Chance hat, ein paar Matches zu gewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zumindest in diesem Jahr realistisch um den Wimbledon-Titel mitspielt. Aber auf der anderen Seite, wer, wenn nicht sie? Ne? Und sie wird uns jetzt durch die nächsten, sage ich mal, 12 Tage oder so auf jeden Fall begleiten.
Ja, also es ist die ganz, ganz große Nachricht, Breaking News, Gott sei Dank, einmal im Podcast und direkt zum Ende des Teils, wo wir über die Frauen gesprochen haben. Es verschafft mir hier tatsächlich eine große Zufriedenheit, das hier noch im Podcast zu verkünden. Das war's über die Frauen und wie gesagt, wir werden in den nächsten 10 Tagen eine ganze Menge über Serena Williams und Freitag die Auslosung, das wird großartig, werden wir eine ganze Menge drüber sprechen. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über die Herren sprechen. Die haben nämlich im Queen's Club in London gespielt und in Halle. Und da gab es Sieger, die man so nicht unbedingt vorher vermutet hat. Das gleich hier, alles bei Chip and Charge im Tennis Talk. Francis Tiafoe und Francisco Cerundolo sind die Sieger der größten Vorbereitungsturniere auf Wimbledon bei den Herren. Francis Tiafoe hat das Turnier in Halle gewonnen, im Finale gegen Taylor Fritz mit 6-4 und 6-4. Er ist kein Rasenverweigerer, das wussten wir schon vorher. Er hat auch schon mal einen Titel gewonnen auf Rasen. Wie er hier allerdings durchgegangen ist, das war wirklich beeindruckend. Er hat in der ersten Runde gegen Flavio Cobolli gewonnen, 6-2, 7-6. Flavio Cobolli vielleicht dann auch noch in seinem French Open Hangover. Dann hat er gegen Shoji Mobukuro gewonnen, 6-4, 7-5. Dann ein atemberaubendes Match gegen Felix Auger-Aliassime gewonnen, spät abends um 22 Uhr. 14-12 im Tiebreak des dritten Satzes. Dann hat er gegen Daniel Altmaier 6-1, 6-3 gewonnen. Das war die Revanche für, war Stuttgart? Ich glaube, Stuttgart war es auch. Da haben sie auch gegeneinander gespielt. Und jetzt hat er gegen Taylor Fritz im Finale 6-4, 6-4 gewonnen. Francis Tiafoe, ich traue ihm nicht viel zu, was Wimbledon angeht, weil, wie hat er es selber gesagt, Ich sehe mich nicht als Favorit bei den French Open. Ich verliere gegen zu viele oder ich kriege von zu vielen auf den Sack, als dass ich mich als Favorit hier bezeichnen könnte. Es ist tatsächlich immer so. Er hat Wochen, in denen er fantastisch spielt und in denen er wirklich nicht für möglich gehaltene Höhen erreicht, aber er hat zu häufig Wochen, in denen er einfach Mittelmaß ist.
Ja, gerade nachgeschaut. Ihm fehlt auch noch das Viertelfinale in Wimbledon. Das sind einige von denen, die da das Viertelfinale komplettieren könnten oder das Halbfinale komplettieren könnten. Man muss sagen, es war eine beeindruckende Woche. Er hat 3 Top-10-Spieler besiegt. Da fällt Cobolli jetzt drunter. Und das ist natürlich erstmal beeindruckend. Gehört auch zu den besseren Turniersiegen, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Das Turnier in Halle war auch exzellent besetzt, auch wenn vielleicht die beiden größten Namen für Wimbledon jetzt nicht dabei gewesen sind, aber eigentlich an sich schon alle anderen. Und man muss sagen, auch er einer derjenigen, der hier exzellente Leistungen hinter dem zweiten Serve gebracht hat. Ich hatte das Gefühl, sein variables Spiel hat auf dem Rasen, der auch in Halle natürlich etwas langsamer war wegen der Hitze, wirklich gut gewirkt. Seine Tempowechsel haben hier gut gewirkt. Er ist ja jemand, der viel, im Englischen sagt man Dink and Dunk, so ein bisschen einfach hin und her spielt und dann zack aus dem Nichts beschleunigt. Das Gefühl hat hier gut gewirkt. Man hat gesehen, sein erster Aufschlag ist nicht so stark wie der von anderen, wie zum Beispiel von Taylor Fritz, aber, und das könnte das Rezept für Wimbledon sein. Er hat aus meiner Sicht eine exzellente Return-Woche gehabt. Das ist bei ihm nicht immer der Fall, aber hier schon. Und so hat er den wahrscheinlich größten Titel seiner bisherigen Karriere gewonnen. Kann er in Wimbledon was reißen? Boah, hängt wahrscheinlich auch von der Auslosung ab. Aber man muss sagen, nachdem er einen echt ziemlich kolossalen Durchhänger im letzten Jahr hatte, hat er sich jetzt gefangen und spielt eine gute Saison. Ist für mich absolut zu Recht ein Top-20-Spieler im Moment.
Francis Tiafoe hat dieses Turnier dann auch ja so ein ganz kleines bisschen für sich genutzt, als dann Spieler wie Zverev dann vorher ausgeschieden sind. Daniil Medvedev ist ausgeschieden gegen Daniel Altmaier. Also Leute, die potenziell dann auch dafür sorgen können, ihn dann zu besiegen, weil gegen Medvedev und gegen Zverev wäre er Außenseiter gewesen. Er ist ja meiner Meinung nach auch ein verdienter Top-20-Spieler, aber er hat in den letzten 12, 15 Monaten nicht unbedingt immer die Ergebnisse gehabt. Dass er jetzt dieses 500er-Turnier gewonnen hat, ist für mich eine komplette Überraschung gewesen.
Ja, ich meine, es ist ja am Ende immer eine Mischung. Also für Spitzenresultate gehört eine Konstanz dazu, aber man kann es natürlich auch anders schaffen, indem man ab und an einfach mal spektakuläre Wochen hat. Und ich meine, er hat hier jetzt 3 Top-10-Spieler geschlagen. So viele hat Zverev über die letzten 12 Monate auch geschlagen. Er hat sie halt sonst viel mehr Siege geholt. Und am Ende wird Tiafoe immer ein gewisser Saisonarbeiter bleiben und deswegen wird er wahrscheinlich auch nicht unbedingt einen Grand Slam gewinnen und er wird wahrscheinlich auch nie in der Verlosung sein für die Top 5. Und es ist irgendwie auch schwer vorstellbar, dass er jetzt nach so einer Woche hierher kommt und dann in Wimbledon 2 Wochen konzentriert durchzieht.
Für mich steht komplett nicht zur Diskussion.
Aber kann er auch dort, wie bei den French Open, wieder 2, 3 fantastisch unterhaltsame Matches spielen?
Auf jeden. Bestimmt. Bestimmt, garantiert, 100%. Da will ich auch überhaupt nicht, das will ich überhaupt nicht in Zweifel stellen. Aber er ist für mich, wenn ich jetzt ein Power-Ranking aufstellen würde, nicht unter den 16 Besten. Also da habe ich 16 Leute, glaube ich, die davor wären, vor Francis Tiafoe.
Nein, dann müssen wir nochmal über seinen Finalgegner, ob der in unserer beider Listen die Nummer 3 wäre im Power-Ranking.
Im Moment ist er sogar die Nummer 2 für mich.
Weil du Novak schon wieder übersiehst.
Weil ich schon wieder Novak Djokovic übersehe. Ich ignoranter Depp. für mich ist Taylor Fritz im Moment die Nummer 2. Und ich habe nach seinem Halbfinale gegen Alexander Zverev gedacht, ja, ich traue es ihm absolut zu. Wenn er fit ist, und er war in den letzten Monaten nicht fit, weil er Knieprobleme hatte, ist dann ja auch früh dann wieder bei den French Open ausgeschieden, da sah er gar nicht gut aus. Aber wenn er fit ist und wenn er nächste Woche keine Knieprobleme haben wird, ist er für mich Nummer 2 in meinem Power-Ranking noch vor Novak Djokovic. Er hat hier in dieser Woche gegen Sisu Bergs in der ersten Runde gewonnen, hochunterhaltsames Duell. Zweite Runde Fabian Marojan und dann gegen Ben Shelton. Es gab kein einziges Break in diesem gesamten Match. Nur Fritz hatte 4 Breakbälle abzuwehren, aber er ist der Nervenstärkere am Ende, gewinnt 6-7, 7-6, 7-6. Dann gewinnt er gegen Alexander Zverev, über das Match müssen wir auch noch gleich noch sprechen, 6-7, 6-4, 7-5. Verliert im Finale gegen Francis Tiafoe, ist für mich kein Problem. In Wimbledon würde er gewinnen.
Ja, und er hat eben zwei lange Matches hintereinander gehabt. Und in Wimbledon hat er Pause. Also da mache ich mir jetzt auch keine Sorge. Er wirkt jetzt für mich heute auch einfach ein bisschen platt. Passt gut. Und er war letztes Jahr erstaunlich nah dran, Alcaraz im Halbfinale in dem fünften Satz zu bekommen. Er lag im Tiebreak des vierten Satz vorne. Über das Match war Alcaraz klar der bessere Spieler, aber er war wirklich relativ nah dran. Und er ist ein verdammt guter Rasenspieler und bis auf anderthalb Gegner liegen ihm auch sehr viele der Matchups von denen, die ihn gefährden können. Ich sehe nicht, dass er Sinner besiegt, Djokovic wahrscheinlich auch nicht. Gegen fast alle anderen dürfte er die Nase in Wimbledon vorne haben. Und ich bin sehr gespannt, wie er mit dieser Position umgeht, weil erleben wir etwas wie bei den French Open, dass der, müssen wir sagen, haushohe Favorit Sinner, das ist er nämlich auch in Wimbledon, sollte der rausgehen, würde Fritz dieselben Nerven haben wie Zverev und so ein Turnier zu Ende spielen können? Wir wissen es nicht, aber vom Spielerischen sehe ich ihn auch auf Platz 3, nicht auf Platz 2.
Ja, wir sprechen am Freitag nochmal über Novak Djokovic und die Auslosung dann. Fritz hat im Halbfinale bei extrem heißen Temperaturen oder wie er es gesagt hat, insane hot temperatures gegen Alexander Zverev gewonnen. Alexander Zverev, die von euch Hörerinnen und Hörern, die nicht mögen, sagen, er hat mal wieder eine Ausrede gefunden. Beim Thema Diabetes bin ich dann immer so ein kleines bisschen zurückhaltend, weil Alexander Zverev hat gesagt, dass das Gerät, was seinen Zuckerspiegel oder seinen Zucker anzeigt, dass ihm das einen falschen Wert ausgewertet hätte und er hätte im ersten Satz ganz, ganz viele von diesen Power Gels eingenommen, was sehr viel Glukose mit reinbringt und so weiter. Und dann hätte er einen viel zu hohen Zuckerwert gehabt und wäre deswegen sehr, sehr körperlich eingeschränkt gewesen und er hätte sich sehr schlecht gefühlt. Das Spiel hätte er vielleicht auch so verloren, weil gegen Taylor Fritz hat er einfach die letzten 8 Matches verloren. Aber das muss man vielleicht als kleines Sternchen noch mit dazu hinzufügen. Ansonsten war es ein richtig, richtig gutes Match, was Zverev und Fritz hier abgeliefert haben. Zverev hat hier das Halbfinale erreicht mit Siegen über Bitkopschieber, dann Jannik Hanfmann, dann gegen Rafael Collignon, wo er 7-6, 7-6 gewonnen hat. Collignon ist zum Beispiel für mich auch jemand, den ich in der Auslosung am Freitag auch mit einem ganz dicken Marker ankreide. Den will auch niemand haben und hat dann im Halbfinale gegen Fritz verloren. Fritz, wie gesagt, zum 8. Mal gewonnen gegen Zverev. Zverev hat noch nie das Viertelfinale in Wimbledon erreicht, deswegen ist er bei mir im Power-Ranking auch nicht unter den ersten 4 bis 8. Aber die Form stimmt auf jeden Fall nach dieser Woche in Halle für Zverev, könnte man auf jeden Fall sagen.
Na, er hat sie zumindest mitgenommen. Und jetzt sind die ersten 3 Gegner natürlich nicht die Gradmesser für ihn gewesen. Trotzdem haben wir viele gesehen, die beim ersten Turnier nach dem ersten Grand Slam-Sieg dann gestolpert sind. Das kann man jetzt über ihn nicht sagen, sondern ich würde es schon hier eben in Richtung Matchup schieben. Das passt gegen Fritz nicht. Lustigerweise ja nicht mehr, seitdem sie in Wimbledon dieses Match hatten, wo damals Zverev die ersten beiden Sätze gewonnen hat und danach Fritz relativ locker die nächsten 3. Und da war die Verwunderung damals noch groß und seitdem hat er eigentlich keine Chance mehr gegen Fritz und Fritz liegt ihm als Matchup nicht. Also das Problem ist aus meiner Sicht einfach, oder Matchups leben davon, dass man halt klare Vorteile gegenüber jemand hat und die sehe ich bei ihm gegen Fritz nicht. Die Rückhand ist bei Fritz zumindest in der Defensive ähnlich gut wie bei Zverev. Die Vorhand ist häufig ein bisschen stabiler, der Aufschlag kann mithalten, man muss sagen, Fritz hat eine brutale Assrate in Halle gehabt, teilweise jeder 3. bis 5. Aufschlag ein Ass, also wenn er das mit nach Wimbledon bringt, ja, Halleluja, weil das schafft nicht mal Sinner und von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass er Fritz zum Beispiel in Wimbledon besiegt.
Glaube ich tatsächlich auch nicht,
dass er Sinner besiegt. Es gibt eben auch ein paar andere. Es gibt Gründe, warum er auf Rasen eben nicht derselbe Spieler ist wie auf Sand. Und ich würde ihn jetzt auch nicht unter den ersten Favoriten dort sehen. Für ihn wäre wahrscheinlich ein Achtelfinale, ein Viertelfinale schon ein Erfolg.
Wie gesagt, er muss erstmal das Viertelfinale in Wimbledon erreichen. Das hat er einfach noch nicht geschafft. Er hat letztes Jahr gegen Raunderkneschke verloren. Gegen solche Leute muss er. Er hat ein anderes Level auf Rasen als auf Sand. Das ist einfach so. Und das ist jetzt kein Gehate von unserer Seite, sondern er muss es einfach erstmal zeigen in Wimbledon, dass er dann dazugehört. Er hat vor 2 Jahren, glaube ich, gesagt, ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass ich wirklich als Contender gelten kann. Da hat er sich verletzt und da hat er auch gegen Fritz verloren, genau. Das war vor 2 Jahren im Achtelfinale. Und letztes Jahr gegen Raunderknecht hat er eben in der ersten Runde verloren. Also da muss er, das muss er einfach erstmal zeigen, dass er da unter die letzten 8 kommen kann. Dann können wir wirklich nochmal weiter drüber reden, über die Chancen im weiteren Turnier. Trotzdem war es ein sehr, sehr lustiges, sehr intensives Match. Wie gesagt, Rafael Collignon der Typ mit seinem unglaublich wuchtigen Aufschlag, mit seiner wirklich guten Plus-1-Vorhand, den habe ich auf dem Zettel. Also nicht für Viertelfinale oder Halbfinale, aber der kann an einem guten Tag die großen Jungs rausschmeißen.
Ja, und Aufschlag kann vor allem in den ersten Runden ein Wimmeln-Faktor sein, weil der Rasen dann noch nicht so verbraucht ist, weil der Rasen dann häufig auch ein bisschen schneller ist. Mhm. Und sollte es jetzt nicht super heiß in London zum Auftakt des Turniers sein, dann könnten wir da wieder ein paar Überraschungen erleben. Und auch Fritz war ja letztes Jahr sehr nah an der Niederlage dran gegen, na, wie heißt unser französischer Freund mit dem Riesenaufschlag?
Petschi Perica.
Natürlich. Und von daher, das ist, wo die Favoriten stolpern können. Häufig danach sind es dann ja eher Spieler, die so ein bisschen filigraner sind, die eben wirklich eine fantastische Beinarbeit haben, die ein Ballgefühl haben. Das sind die, die dann in Wimbledon häufig wirklich ganz tief kommen oder aber eben um den Turniersieg mitspielen. Und da sehe ich jetzt Collignon auch noch nicht, aber er ist sicherlich einer derjenigen, der sich durch die ersten 2-3 Runden durchservieren kann und dafür eine Überraschung sorgen kann. Und ich wäre nicht überrascht, wenn auch in Wimbledon in den ersten 2 Runden 4 der Top 8 Herren schon rausgehen.
Ich auch nicht. Daniel Altmaier hat das Halbfinale hier erreicht, nach einem wirklich überragenden Sieg gegen Daniel Medvedev 6-4, 6-7, 6-4. Das erste Mal, dass er ein Halbfinale bei einem 500er-Turnier erreicht hat. Vorher hat er gegen Hubert Hurkacz gewonnen in 3 Sätzen und gegen Nicolas Basilashvili. Nicolas Basilashvili, der, also mehr kann man Hit und Miss nicht spielen. Hubert Hurkacz ist in seinen besseren Zeiten einer gewesen, der Roger Federers Karriere in Wimbledon beendet hat. Dann gegen Medvedev gewonnen. Super Turnier für ihn. An seiner Seite jetzt, und das finde ich tatsächlich dann auch einen ziemlich coolen Schachzug von ihm. Ich weiß nicht, was er ihm bringt, rein sportlich gesehen, weil die beiden haben ein extrem unterschiedliches Spiel. Aber Dustin Brown ist in seiner Coaching-Box zur Rasensaison. Und das finde ich, das ist eine ganz coole Nummer im Moment.
Ja, und für ihn ist es ja auch ein wirklich großer Erfolg, hier das Halbfinale zu erreichen. Das kann man nicht anders sagen. Es war auch hier, sag ich mal, sehr effizientes Spiel dabei. Das kann auch vorher schief gehen. Und man hat gesehen, unter den 4 Halbfinalisten hat er wahrscheinlich das schwächste erste Serve. Und das ist dann ein Problem, zum Beispiel in Wimbledon. Aber ich glaube, ihm haben die Bedingungen gelegen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ihm das Matchup gegen Medvedev durchaus liegt. Weil sie dürften zu den einzigen 2, 3, 4 Spielern in den Top 50 gehören, die lieber die Rückhand als die Vorhand spielen. Und da fand ich, sah er gerade auf Rasen sehr gut aus gegen die Rückhand. Mhm. Medvedev. Und ich würde daraus jetzt noch nicht schließen, dass er in Wimbledon ähnlich durchzieht, aber ich würde sagen, gerade vor heimischem Publikum ist das für ihn natürlich jetzt erstmal einfach eine super Woche gewesen.
Er ist einfach dann auch wirklich, und das haben wir jetzt auch in Hamburg gesehen, er ist dann ein Spieler für die großen Matches. Wir haben es auch in Paris gesehen, als er gegen Auger Lessime wirklich nur knapp verloren hat im Match-Tiebreak. Er ist schon ein Spieler, der die große Atmosphäre mag. Und die Atmosphäre in Halle in dieser Woche war wirklich gut. Also die Ostwestfalen sind in dieser Woche aus sich rausgekommen.
Vielleicht war es die Hitze.
Ja, wahrscheinlich war es die Hitze. Ja, man nennt uns ja auch das nordrhein-westfälische Südspanien. Das ist ja Ostwestfalen, ne? Also dann hat man ja hier im Halbfinale gewesen. Ansonsten war das wieder ein sehr, sehr gutes Turnier. Und was wir auch sagen müssen, es war deutlich besser besetzt als der Queen's Club. Da hat auch Taylor Fritz drüber gesprochen. Er hat gesagt, ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren in diesem Jahr mit Halle und nicht sofort nach London gehen. Und dann, als ich auf die Setzliste geguckt habe und ich nicht mal unter den ersten 4 gesetzt war, habe ich gedacht, was soll denn das hier? Und ist dann am Ende ins Finale gekommen. Das muss man einfach sagen. Halle ist inzwischen besser besetzt. Wenn Carlos Alcaraz nicht dabei ist und der ist in Queens halt jedes Jahr dabei, dann stinkt das Turnier ab gegenüber dem von Halle.
Ja, ich denke, Queens hat seine Kohle in 2 Spieler gesteckt, in Alcaraz und in Jack Draper. Und beide waren nicht da. Und das war immer das Spiel, was der Queens Club in den letzten 20 Jahren oder so betrieben hat. Absolute Superstars verpflichten. Früher war es ja immer Nadal, den man exklusiv hatte. Und dann hoffen, dass die auch antreten. Und wenn sie es nicht tun, dann sieht es häufig eher irgendwie wie ein freies Feld aus in London, während Halle immer auch in die Mittelklasse investiert hat und da ja sowieso auch den Vorteil hat, dass die Bedingungen schon näher an Wimbledon dran sein dürften. trotz der Halle ist das Gras in Wimbledon höchstwahrscheinlich näher dran an dem, was wir in Wimbledon pro Jahr erleben. Und das in Queens ist ja eigentlich ein viel schnellerer Belag. Und von daher denke ich, macht es eigentlich Sinn, wenn man nach Halle geht. Und im nächsten Jahr, sobald ein Vorbereitungsturnier spielt, dürfte auch Sinner da wieder dabei
Sinner
sein.
Sinner hat einen Mehrjahresvertrag in Halle, ja.
Ja, also auf Sicht dürfte das besser besetzte Turnier sein, auch wenn der Queen's Club natürlich Alcaraz hat, der, müssen wir auch sagen, natürlich schon irgendwie der spektakulärste Spieler bei den Herren ist.
Absolut. Im Queen's Club hat dafür die Chance der Stunde genutzt Francisco Cerúndolo. Der hat zum zweiten Mal in seiner Karriere ein Rasenturnier gewonnen. Er hat schon mal in Eastbourne gewonnen, die Taylor Fritz Open. Hat in diesem Jahr allerdings jetzt dann auch hier in London im Queen's Club gewonnen. Und er hat das auf wirklich tolle Art und Weise. Und vor allen Dingen, er ist seit einer Woche, arbeitet er mit Nicolas Massou zusammen, dem Ex-Coach von Dominic Thiem und dem Olympiasieger von 2004 im Doppel damals, als er, der hat sogar Einzelgold auch gewonnen, ne? Nicolas Massou hat gegen Fernando González im Finale gewonnen, genau. Dem Doppel-Olympiasieger von 2004, Nicolas Massou, an seiner Seite. Er hat in dieser Woche in der ersten Runde Alexander Kovacevic besiegt, dann Jenson Brooksby, dann Arthur Ferry und dann Brandon Nakashima in drei Sätzen und im Finale dann auch mal in über drei Stunden, im längsten Finale in Queens, dann Tommy Paul besiegt. Die beiden haben ein ähnliches Spiel, ähnlich flach. Sie haben eine starke Vorhand. Sie können mit dieser Vorhand extrem flach spielen und haben, wie sagte es Tommy Paul, immer wieder insane Matches, so auch dieses Finale. Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Matchup. Wenn ich das Match sehe, freue ich mich immer drauf.
Ja, und über die ganze Woche hat Cerúndolo unglaublich viele Breakbälle erspielt. Ich hatte jetzt bei 57 gestoppt zu zählen. Es könnte sein, dass am Ende noch mehr gewesen sind, aber alleine das sind in 5 Matches ja mehr als 11 pro Match. Und wenn man das irgendwie in den 80ern den Leuten erzählt hätte, hätten sie wahrscheinlich auch mit den Ohren geschlackert. Und man muss sagen, Cerúndolo hat natürlich an guten Tagen eine fantastische Vorhand. Wahrscheinlich als isolierter Schlag eine Top-5-Vorhand in der Welt. Das Problem bei ihm ist ja, dass er, wenn es ein bisschen größer oder enger wird, normalerweise die Nerven schmeißt. Deswegen hätte ich auch nicht gedacht, dass er das Finale hier gewinnt. Da ist für mich Tommy Paul dann doch eigentlich der stabiler aufgestellte Tennisspieler. Aber er hat eine fantastische Woche gehabt. Ich würde daraus jetzt noch nichts für Wimbledon lesen. Allerdings hat natürlich, und das muss man sagen, sein weiterer Vorteil von Queens, es hat natürlich einen unglaublichen Ruf. Also das ist schon einer der größeren Titel, den man auf der Tour holen kann. Und ich glaube, dass könnte am Ende der Karriere sogar der größte Titel für Cerúndolo einfach von dem sein, wofür er steht. Und ich hätte jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass er trotz seines Siegs damals in Eastbourne hier jetzt ganz ernsthaft um einen Sieg in Queens mitspielt.
Ich habe diese Woche ein Spiel von ihm kommentiert und habe die ganze Zeit gedacht, warum eigentlich nicht? Weil Cerúndolo hat eigentlich ein Spiel, das auf dem Rasen gut zur Geltung kommen kann. Er kann so extrem flach spielen, deswegen ist er wahrscheinlich auch der beste Argentinier auf den schnelleren Hartplätzen. Deswegen kann er dann auch auf den schnelleren Hartplätzen reüssieren. Er ist nicht nur der eigene, der Sandplatzspezialist. Ich habe diese Woche gedacht, warum eigentlich nicht? Ich finde, er schmeißt sehr häufig Matches, dass er nervlich nicht immer gut beisammen ist. Er hat in einer Tour gequatscht in dieser Woche mit Nicolas Massou, der wird sich auch gedacht haben, wo bin ich denn hier gelandet, weil er war wirklich nur am Meckern, nur am Motzen. Und wenn er das noch besser hinkriegt, seine Nerven so im Griff zu halten, glaube ich, dass er durchaus ein paar Runden in Wimbledon gewinnen kann. Er wird nicht um den Titel mitspielen, da bin ich überzeugt von. Aber ich finde, er hat absolut das Spiel, um auf Rasen gut voranzukommen und auch ein kleines Wörtchen mitzureden in Wimbledon.
Ja, ich habe ihn wahrscheinlich jetzt auch in dem Kontext unterschätzt, denn für mich, ganz ehrlich, ist er einer der größten Verlierer in Paris gewesen. Er hat, finde ich, nach dem Ausscheiden von Sinner, oder hätte er den Anspruch haben müssen, das Finale zu erreichen. Also er war in der Hälfte mit Corbolli auf Augenhöhe, was seine Fähigkeiten auf dem Sand angeht, und er ist kläglich ausgeschieden, das kann man nicht anders sagen. Und dass er dann hier wiederkommt in Queens und den Titel gewinnt, ich hätte es ihm einfach nicht zugetraut. Vielleicht hat es gerade deswegen gepasst, weil irgendwie der Druck weg war und keiner was erwartet hat, und vielleicht ist es einfach auch, wie er seine Karriere bestreiten wird. Ich hätte es ihm halt einfach nicht zugetraut.
Er war der erste Finalist in Queen's Club seit 2012. Soll man die Geschichte nochmal erzählen? Die meisten werden sie kennen. Es war damals David Nalbandian, der im Finale stand gegen Marin Cilic. 7-6, 3-4 führte und dann einen Ball nicht erlaufen konnte und dann aus Wut darauf eine Werbebande ins Schienbein eines Linienrichters geknallt hatte. Der fing sofort an zu bluten und das Match war zu Ende. Es war der letzte Finalist aus Argentinien im Londoner Queen's Club. Es tut mir leid, dass ich darüber lachen muss. Es war der Linienrichter verletzt. Es ist Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert. Aber
naja, aber es war damals ja auch komplett absurd.
Ja.
Weil es halt absurd ist ja etwas, wenn man es überhaupt nicht erwartet. Und alle wussten, Albanian hat jetzt eher eine kurze Lunte. Keiner erwartet, dass er halt einfach quasi, naja, wie beim Fußball, einen Linienrichter irgendwie in die Verletzung reintritt. Also.
Ein Weggerechter, ja. Ja, auf jeden Fall, das war der letzte. Und ich habe, als ich das gelesen habe, dass er der erste Finalist seit Nalbandian war, habe ich mich darüber gefreut und darauf gefreut, diese Geschichte hier nochmal erzählen dürfen. Marin Cilic hat damals den Titel gewonnen. Er hat im Finale gegen Tommy Paul gewonnen. Und bei dem wissen wir tatsächlich, dass der auf Rasen sehr, sehr gut spielen kann und dass der auch mit schnelleren Hartplätzen sehr gut klarkommt. Ähnliches Spiel wie Cerundolo, meiner Meinung nach. Ein ordentlicher Aufschlag, kein überragender Aufschlag. Mit der Rückhand ist er nicht ganz so doll, aber die Vorhand kann halt unglaublich viel machen und unglaublich viel veranstalten. Und ich glaube, dass er sich schon ausgerechnet hatte, dieses Turnier zu gewinnen. Nach seinen Siegen dann gegen Davidovic Fokina, gegen Hugo Imbert und vorher noch gegen Botik van der Sandsrup und Zach Swider. Aber den hat das schon ein bisschen mitgenommen heute, diese Niederlage.
Ja, im Endeffekt ist er ja auch jemand, der zum Beispiel für sich in Anspruch nehmen könnte, so er dann zum Beispiel in der anderen Hälfte von Jannik Sinner ist, der Überraschungsfinalist in Wimbledon zu werden. Ich weiß nicht, ob er am Ende die Nerven hätte. Ich muss bei ihm immer an das Match gegen Alexander Zverev bei den Australian Open denken, ja, wo er auf die ersten beiden Sätze servierte und das verlief recht kläglich. Mhm. Von daher so ganz traue ich ihm die großen Siege nicht zu. Aber wenn er mal eine Chance hat, dann wird sie wahrscheinlich bei so einem Turnier kommen. Nur glaube ich, hätte das schon mit einem Sieg hier unterstrichen werden sollen. Ja. Denn am Ende verliert er denn doch relativ viele dieser eher wichtigen Matches.
Es ist halt tatsächlich so. Und ich kann hier dieses Spider-Man-Meme dann auch auf Cerundolo und Tommy Paul drüber packen. Dieses Spider-Man-Meme, wo sich zwei Spider-Man gegenüberstehen und sich dann fragen, hier, wir sehen ja gleich aus. Cerundolo und Paul sind ähnliche Typen, finde ich.
Ja, ich meine, vielleicht ist Paul noch mal athletischer und hat einen noch besseren Return. Auf der anderen Seite dann vielleicht eine Vorhand, die nicht ganz so gut ist wie die von Cerundolo, aber sie dürften ja auch eine ähnliche Größe haben, ne? Beide so um die 82, 83. Mhm. Also damit ja eigentlich auch gute Voraussetzungen für den Rasen. Das sind ja dann häufig doch eher die 1,85 Männer, die in Wimbledon gewinnen.
1,90 Männer.
Wer war 1,90 in den letzten Jahren? Gut, Sinner natürlich. Mhm. Aber sonst sind ja schon viele eher so die Federers, Nadals, Alcarazes, ja. Die sind alle eher so 1,84, oder?
Ja, naja, haben sie auch wieder recht.
Wie dem auch sei.
Zwerge.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie nicht an seinem Selbstvertrauen hier irgendwie knabbert, dass
ja,
er das Match
absolut
verloren hat.
Absolut, glaube ich auch. Das glaube ich auch. Meiner Meinung nach, die beeindruckendste Leistung dieser Woche hat Brandon Nakashima gebracht. Der ist jetzt ins Halbfinale gekommen und hatte auch Chancen gegen Cerundolo, dieses Finale zu erreichen. Hat aber vorher im Viertelfinale Alex de Minaur mit 7-5-6-3 aus dem Turnier genommen. Für mich war Alex de Minaur der Top-Favorit auf den Titel hier. Vielleicht überschätze ich de Minaur auch, aber ich fand die Leistung von Brandon Nakashima, wie er das durchserviert hat, wie er vor allen Dingen mit seiner Rückhand immer wieder für Druck sorgen konnte, mit der Vorhand sowieso gut, das fand ich beeindruckend. Er hat am Ende das Halbfinale erreicht, hat gegen Cerundolo in drei Sätzen knapp verloren, aber für Nakashima war dieses Turnier ein richtig gutes und er wird in Wimbledon höchstwahrscheinlich jetzt gesetzt sein.
Ja, und kurz zu de Minaur. Ich hoffe, dass er für de Minaur auch der Top-Favorit war. Also ich hoffe, den Anspruch hatte de Minaur.
Muss er.
Ja, weil er hat, Wimbledon ist wahrscheinlich seine einzig realistische Chance, mal ein Halbfinale oder Finale bei einem Grand Slam-Turnier zu erreichen. Also der muss den Anspruch aus meiner Sicht haben. Und dafür war die Niederlage dann doch erstaunlich klar. Und Nakashima ist zwar einer, der einen großen Aufschlag oder einen wuchtigen Aufschlag hat, jetzt aber auch nicht aus der Preisklasse, weiß ich, des Zverevs dieser Welt. Also der gewinnt eher so 75% der Punkte hinter einem ersten Aufschlag und nicht 85%. Hat aber natürlich ein ziemlich flaches Spiel und nutzt auch häufig so die Geschwindigkeit, die er von den Gegnern bekommt. Und trotzdem war das jetzt für mich schon einer der überraschendsten Siege in dieser Woche, den er da gegen de Minaur geschafft hat.
Ja, wie gesagt, für mich war wirklich beeindruckend dieser Sieg von Brandon Nakashima. Er hat hier das Halbfinale erreicht. Wie gesagt, er wird gesetzt sein. Hugo Humbert brauchte mal wieder so ein Turnier wie in dieser Woche, von dem man mal lange nichts mehr gehört. Eigentlich ein Mann für die französischen Hartplätze dieser Welt. Er hat hier sich durchgekämpft gegen Marin Cilic in der ersten Runde, dann gegen Hamad Medjedovic, der vorher gegen Arthur Rinderknecht gewonnen hatte. Dann hat Hugo Humbert gegen Rinki Hijikata gewonnen, der vorher noch einen der besten Siege seiner Karriere hatte gegen Jerzy Lehecka und hat dann im Halbfinale in zwei Sätzen klar verloren gegen Tommy Paul. Hugo Humbert war mal ganz, ganz knapp an den Top 10 dran. Das war Anfang letzten Jahres. Und wie gesagt, er ist einer für die Hartplätze Indoor, ähnlich wie Felix Auger-Aliassime. Das war schon nicht gut in den letzten Monaten, wie er gespielt hat. Es ist nur noch die Nummer 30 der Weltrangliste.
Ich meine, er hat auch mal Halle gewonnen. Also galt damals als einer, der in Wimbledon weit kommen könnte. Am Ende ist er für mich halt doch so ein bisschen ein Leichtgewicht. Also wenn der Druck des Gegners zu groß wird, ob spielerisch oder mental, dann hat er eine Tendenz einzuknicken. Er ist dann häufig einer, der die großen Spieler in den vierten Satz bekommt, weil er noch irgendwie so einen rausquetscht. Aber am Ende.
Vor allem, weil er seine Aufschlagspiele mit links durchkriegt.
Ja, er hat tolle Voraussetzungen, aber er hat wenig Konstanz. Das muss man schon sagen, über die Saison, aber häufig auch in Turnieren. Und er ist halt so dieser klassische Flashy-Spieler, der sehr unterhaltsam ist, aber jetzt eigentlich kein wirklich relevanter Faktor bei großen Turnieren.
Auf jeden Fall, Hugo Humbert hat hier das Halbfinale erreicht. In dieser Woche wird Jack Draper zurückkehren in Eastbourne. An der Seite von Andy Murray, beziehungsweise Andy Murray ist sein Coach jetzt hier für die Rasensaison, erstmal nur für die Rasensaison verabredet. Ich bin so gespannt auf die Rückkehr von Jack Draper. Ich traue ihm noch nicht zu, die Matchpraxis und die Matchhärte zu bekommen für zwei Wochen Wimbledon, vor allen Dingen, weil ja auch das Scheinwerferlicht auf ihn komplett gedreht ist. Jetzt hat Serena Williams ein bisschen von dem genommen erstmal. Aber ich bin sehr gespannt, ob er in eine Form kommen kann, die ihn zu einem nicht Contender, aber zu einem, tja, wie soll man sagen, zu einem Spieler macht, über den wir reden werden während der zwei Wochen.
Ja, du, ich meine, das Herrentennis könnte so anders aussehen, wenn er und Fies verletzungsfrei blieben. Absolut relevante Spieler, wenn es darum geht, in die Top 5 zu gehen und auch bei Grand-Slam-Titeln um den Sieg mitzuspielen. Und es fühlt sich aber bei Draper fast noch weiter weg an, obwohl er jetzt ja eine andere Verletzung hatte. Letztes Jahr war es der Arm, jetzt war es das Knie, also es war nicht dasselbe. Er hat es jetzt auch als eher unglücklich beschrieben. Und trotzdem ist es sehr schwer, das Gefühl beiseite zu schieben, dass er nicht doch am Ende einfach jemand ist, der zu verletzungsanfällig für das Top-Tennis ist und vielleicht eher von ein paar großen Resultaten leben wird, aber nie mehr so richtig daran kommen wird. Ich würde es ihm wünschen. Ich glaube, er wäre auch einer, der irgendwie gut in die Top-10 passen würde. Er hat auch was zu sagen, ist ein schlauer Typ. Aber es ist halt echt einfach schon relativ tragisch, eben wie es bei ihm und Fies läuft.
Er und Fies werden tatsächlich immer in einem Atemzug genannt und sie müssen in einem Atemzug genannt werden. Sie sind zwei aufregende Spieler, wenn sie fit sind. Sie sind ganz klare Top-10-Spieler, wenn sie fit sind. Vielleicht sogar Top-5-Spieler. Aber oh ey, das macht einem schon Sorgen, wie verletzungsanfällig die beiden sind.
Ja, und wenn man da noch Alcaraz dazu zählt, dann weiß nicht. Mal gucken, ob sich das Herrentennis irgendwas überlegt. Vielleicht ist es ja auch einfach ein Problem, was im System ist und nicht nur an einzelnen Spielern liegt. Aber ich weiß nicht, ob man da bereit ist, hinzugucken und zu sagen, ach, vielleicht ist es alles doch zu physisch. Vielleicht müssen wir uns ein paar Sachen überlegen. Glaub nicht, das passt nicht zum harten Männer-Image, das die ATP manchmal so gerne vor sich herträgt. Aber ich würde zumindest drüber nachdenken, dass drei durchaus ja sehr charismatische Spieler mir so langfristig ausfallen.
Ja. Holger Rune hat übrigens auch für Wimbledon abgesagt. Empfinde ich als nur folgerichtig, dass er das gemacht hat nach seinem Achillessehnenriss letztes Jahr. Er hat versucht, die normale, in Anführungsstrichen, Schulmedizin zu besiegen. Die sagt, 9 bis 12 Monate dauert es, bis man wieder zurückkommt. Er hat gesagt, ich schaffe ihn in 7 Monaten oder 6 Monaten. Dass er die Rasensaison auslässt nach einem Achillessehnenriss, empfinde ich als eine hochvernünftige Entscheidung.
Ja, einmal ausgerutscht und vorbei ist es. Ich meine, das muss ja ehrlicherweise auch die Sorge für Serena sein.
Ja.
Weil eben, sie hat nicht die Matchhärte wie andere. Und wir haben sie schon auf dem Center Court ausrutschen sehen und sich das Knie verletzen. Und das ist einfach ein Problem in den ersten 2, 3, 4 Tagen von Wimbledon. Also da würde ich jetzt mein Comeback auch nicht wagen, wenn ich da jetzt nicht super erfahren wäre.
Ja, Absolut. Wir werden am Freitag unsere Auslosungsvorschau bringen. Irgendwann im Laufe des Tages, wir müssen selber noch drüber sprechen, wann wir aufnehmen werden. Am Freitag ist die Auslosung um 10 Uhr britischer Zeit, um 11 Uhr deutscher Zeit. Ich werde ab Donnerstag in Wimbledon vor Ort sein und werde euch natürlich dann auch aus allererster Hand berichten können, wie die Auslosung gelaufen ist. Nächste Woche, ich bin für Prime im Einsatz für die ersten 10 Tage dieses Turniers. Deshalb, wir müssen uns absprechen, Philipp und ich. Philipp wird auch eine ganze Menge beruflich zu tun haben, deswegen wird es vielleicht den einen oder anderen Podcast weniger geben. In der zweiten Woche werden wir allerdings sehr, sehr regelmäßig.
Genau, also zur dann zweiten bringen. Woche kann ich schon sagen, da habe ich 6-mal Zeit. Erste Woche wird ein bisschen schwieriger. Wir werden was finden. Ich muss es selber noch genau auf den Kalender gucken. Aber ja, die zweite Woche sollten wir eigentlich ganz durch dann schaffen.
Ja, wie gesagt, ich bin ja auch für Prime im Einsatz. Also es ist ja nicht so, dass ich da Däumchen drehe in Wimbledon und ich werde auch für sportschau.de im Einsatz sein. Von daher, auch für mich wird es nicht ganz so leicht sein, diesmal ein Plätzchen zu finden für den Podcast. Wir werden trotzdem versuchen, so täglich wie möglich einen Podcast zu bringen. Und wie gesagt, die Auslosungsvorschau am Freitag, die ist auf jeden Fall safe. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky and Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.